Bevor es losgeht, es ist wieder soweit. Wir sind mit Beats & Bones beim Deutschen Podcastpreis 2024 nominiert. Und ihr könnt für uns voten. Für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Bis zum 20. Mai einmal draufklicken und abstimmen. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Beats & Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Ich habe dann das Phonendoskop genommen und im Moment, als ich das Herz abgehört hatte, ist mir so ein großes Gefühl von Trauer entgegengeschlagen. Das ist jetzt wirklich komplett subjektiv nur. Aber das hat mich richtig traurig gemacht. Der Hund war eigentlich gesund. Aber die Art des Herzschlags, und das hat mich so bewegt, das war traurig.
Was fühlen Tiere eigentlich wirklich? Was können sie wahrnehmen? In dieser Folge geht es um das Bewusstsein. Und ich spoiler schon mal, es ist verzwickt, aber hochspannend. An unserer Seite ist Dr. Karin Elli Larsson. Sie ist Tierärztin, Wissenschaftsjournalistin und seit 2 Jahren auch Guide am Museum. Ellis Neugier und Offenheit haben sie schon an die unterschiedlichsten Stationen im Leben geführt. Als Tierärztin hat sie unter anderem in Spanien gearbeitet und sich 2022 in Berlin um ankommende Haustiere von Geflüchteten gekümmert. Ellie mag Geschichten und die Menschen, die mit ihnen verbunden sind. Als Tierärztin steht sie mit Tier und Mensch in Kontakt, sammelt Geschichten und dokumentiert ihre Eindrücke mit der Analogkamera. Denn auch die Kunst gehört zu Ellies Leidenschaften. Überhaupt, unter den verschiedensten Disziplinen und Forschenden fühlt sie sich wohl. Wo viele Perspektiven und Ansätze zusammenkommen, da wird's spannend. Für diese Folge hat sie sich sprichwörtlich ins Kaninchenloch gestürzt.
Liebe Ellie, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Wow, also eine bunte Mischung aus vielen Disziplinen und Perspektiven bis zur völligen Verneinung. Spannend. Wird auch nochmal unterschieden zwischen Bewusstsein bei Menschen und bei Tieren?
Ja, es gibt es. Und die Frage ist, wie viele und welche Definition wir dafür benutzen. Es gibt ja aus der Medizin, der Philosophie, Neurobiologie natürlich, in meinem Fall, was wir heute ein bisschen näher beleuchten, die Verhaltensbiologie, aber eben auch den Kulturwissenschaften. Es gibt sogar Wissenschaftler, die komplett auch Menschen ein Bewusstsein absprechen.
Ja.
Also da gibt es die unterschiedlichsten Auslegungen der Definition einmal, aber auch, kann man es überhaupt messen? Geht das überhaupt? Und dann geht es immer weiter auch im Sinne von, ist Bewusstsein eine Illusion? Oder aber, wenn wir die neurobiologische Seite nehmen, für die ist es so, dass sie ganz genau recherchieren, wie die Strukturen und Schaltkreise und die elektrischen Signale in so einem Gehirn funktionieren. Die können aber nicht entziffern, wie daraus Gefühle entstehen.
Bewusstsein bei Tieren, gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zum menschlichen Bewusstsein?
Vom menschlichen Bewusstsein, da schaut man sehr danach, was wird wahrgenommen, was sind Gedanken, die können Tiere natürlich so nicht äußern. Auch wenn wir immer mehr Sprache von Tieren versuchen zu verstehen, bei den unterschiedlichsten Tierarten, ist es natürlich schwierig, eine Gedankenäußerung von einem Tier wahrzunehmen. Und deswegen müssen wir das indirekt machen. Aber das ist ja auch so, dass auch Menschen nicht immer ihre Gedanken äußern können. Ja, ob sie jetzt neurodivers so sind, dass sie in sich gekehrt sind, ein Bewusstsein sehr wohl haben, aber es eben nicht äußern können. Ja. Und das gilt aber ja genauso für demente Menschen oder auch Patienten, die es um Lock-in sind, wenn sie zum Beispiel im Wachkoma liegen und dann können sie sich ja auch nicht mitteilen. Aber ihnen dann ein Bewusstsein abzusprechen, wäre natürlich sehr weit gegriffen. Das ist immer auch eine ethische Fragestellung und müssen ganz viele verschiedene Personen und ganz verschiedene Wissenschaften daran arbeiten, um das zu begreifen und zu durchdringen.
Und gibt es so eine einfache Definition von Bewusstsein bei Tieren, die du geben kannst, aus deiner persönlichen gemischt mit tierärztlichen und wissenschaftlichen Perspektive?
Da sollten wir die Definition von Verhaltensforschern durchaus nehmen.
Ja.
Wenn man überlegt, man weiß seit langem, das ist Tierärzt natürlich auch und Tierärztin bekannt, dass Tiere enorme kognitive Fähigkeiten haben. Ja, das muss nicht unbedingt der Schimpanse sein, das ist auch das Pferd und auch andere Tiere, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Und die können auch Werkzeuge benutzen, verschiedenste Tiere Erfahrungen weitergeben. Aber die Frage, ob sie ein Ich-Bewusstsein haben, dazu muss nötig sein, dass sie ihre Aktionen planen, einsichtig handeln, wissen, was andere wissen, aber auch bemerken, wenn es vielleicht falsches Wissen ist, was der andere hat. Und dass sie einen Sinn für sich selbst haben. Das heißt, das bin ich, das ist mein Körper und das ist die Welt um mich rum.
Oft höre ich es auch gerade von Tierbesitzern, meine Katze versteht mich, mein Hund weiß, wenn es mir schlecht geht, mein Wellensittich hat einen ganz eigenen Charakter. Und da nicht zu vergessen, die ganzen Tiervideos, die solche Eindrücke mit der Kamera festzuhalten scheinen. Ich glaube, wenn man Menschen mit Haustieren fragt, alle würden sagen, dass ihre Tiere ein Bewusstsein haben, oder?
Ich denke schon. Man ist ja so eng mit einem Tier, da passiert das, denke ich, ganz schnell. Selbst wenn man sein eigenes Empfinden auf das Tier projiziert oder weil man das so doll kennt. Selbst diese wie nennt man die Boxen, Alexa oder Siri, wie sie heißen, selbst da gibt es emotionale Verbindungen mit der Person, die sie benutzt, besonders wenn sie alleine ist. Und auch so ein Haustier hat ja häufig so eine soziale Funktion. Und da möchte man natürlich auch möglichst, dass das irgendwie eng ist und so eine Emotion bei dem Tier rein zu interpretieren. Also das ist ein subjektives Empfinden, aber kann natürlich auch tatsächlich Kenntnisse hervorbringen. Also am Ende sind die einzelnen Erfahrungen der Tierbesitzer ein kleiner Teil, auf den auch Verhaltensforscher zurückgreifen. Ein Ideengeber teilweise einfach oder Personen kennen sich besonders damit aus. Ist wichtig auch für Forschende natürlich mit verschiedenen Tierarten. Und wenn wir aber das wissenschaftlich betrachten wollen, dann zählt so eine einzelne Meinung oder einzelne Beobachtung nicht viel. Ja, da muss man dann schon in der Evidenzkaskade der Wissenschaft größere Studien, die auch wiederholbar sind, anstreben, damit das dann wirklich nachvollziehbar und überprüfbar ist.
Sind solche Phänomene, dieses besondere Gespür für das Gegenüber, diese soziale Intelligenz, eher bei Haustieren zu finden, weil die sich ja auf den Menschen auch eingestellt haben, oder finden wir das auch bei Wildtieren?
Also im Prinzip ist der Mensch ja auch ein Tier, der zum Ökosystem gehört und entsprechend haben Wildtiere natürlich ihr Verhalten auch an den Menschen angepasst. Viele stellen sich unter Haustieren tatsächlich Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen vor, aber auch unsere Schafe und Rinder sind natürlich eng mit uns.
Ja.
Und so eine Person, die die Tiere täglich melkt, die weiß sehr gut Bescheid, dass die Tiere verschieden ticken. Es gibt nämlich tatsächlich bei jeder Tierart Persönlichkeiten und auch darauf wird dann Rücksicht genommen, wenn zum Beispiel welche Kuh kommt zuerst in den Melkstand, damit das klappt. Die Persönlichkeitsforschung ist tatsächlich eine in der Verhaltensbiologie, auch im Zusammenhang mit Bewusstsein, die gerade ganz wichtig ist.
Tiere mit Persönlichkeiten? Das war in unserer kurzen Geschichte der Menschheit sehr lange undenkbar. Wie wir Menschen auf Tiere geschaut haben und es teilweise immer noch tun, ist grausam und beschämend. Tiere. Na, die waren doch dafür da, um von uns benutzt zu werden. Das waren Dinge, Maschinen, ohne Fähigkeit auch nur das Geringste zu empfinden. Als Werkzeug in der Landwirtschaft, als Waffe im Krieg, als Spielzeug. Dass da noch mehr ist, hat einer aber schon früh geahnt. Unser Kollege Charles Darwin im 19. Jahrhundert. Für ihn war Bewusstsein eine Grundeigenschaft des Lebens. Und er war der Auffassung, dass selbst einfache Lebewesen ein rudimentäres Innenleben aus Eindrücken und Gefühlen haben, das dem des Menschen gar nicht so unähnlich ist. Aber wer denkt, dass mit Darwin die Sache dann so richtig ins Rollen kam? Naja. Bis in die 50er Jahre wurden Tiere überhaupt nicht wirklich auf ihr Bewusstsein untersucht. Und bis in die 70er Jahre hat man im tierischen Verhalten nicht mehr als das Ergebnis von Instinkten gesehen. Bewusstseinsforschung bei Tieren ist allerdings gar nicht so einfach.
Wie gut lässt sich Bewusstsein überhaupt messen?
Bei Tieren ist eine ganz gute Option gewesen lange, dass man einen sogenannten Spiegeltest durchführt. Das heißt, erkennen sich ein Tier im Spiegel selbst.
Und das hat man gemacht wie? Mit einem Punkt auf der Stirn? So kenne ich es bei Kindern.
Genau, ja, das kommt tatsächlich auch aus der Kinderpsychologie, dieser Test. Und hat man adaptiert, zunächst bei Schimpansen. Da hat man Schimpansen gezeigt, was Spiegel sind. Die haben sich dran gewöhnt. Und irgendwann hat dann der Forschende einen roten Strich über die Augenbraue und an Stellen des Gesichts gemacht, dass der Affe selbst diese Punkte nicht sieht und nur im Spiegel erkennen könnte.
Ja.
Und als man ihm Spiegel gegeben hat, hat er dann diese Punkte nicht auf dem Spiegel sich angeguckt oder draufgetastet, sondern direkt in seinem Gesicht danach gegriffen.
Das besagt, dass er ein Ich-Bewusstsein hat, ne?
Ja, das ist ein Punkt dazu, aber man muss noch weitergehen, denn der Test an sich hat einige Nachteile, weil er die ganze Komplexität nicht abbildet,
ja,
was mit dem Ich-Bewusstsein zu tun hat. Also einmal gibt es ja die unterschiedlichsten Wahrnehmungen, auch bei Tieren. Manche riechen vielleicht hauptsächlich, andere sehen, was für so einen Spiegeltest natürlich praktisch ist, wieder andere fühlen hauptsächlich. Das heißt, es gibt ein Spektrum der Wahrnehmungen,
ja,
aber es gibt auch ein weiteres Thema, und zwar gehört für Verhaltensforscher zum Ich-Bewusstsein auch, dass man sich in andere hineinversetzen kann. Und das kann man damit nicht messen. Und das ist das große Thema eigentlich der Empathie.
Ja, ja.
Und da wird ganz viel gerade dran geforscht. Sind Tiere empathiefähig? Man weiß es, ja. Und zwar die unterschiedlichsten Tiere. Ob es jetzt kleine Mäuschen sind oder Schimpansen, ganz spannendes Thema, das aktuell bearbeitet wird.
Dass neben Schimpansen und Hunden auch Ratten empathiefähig sind, das wurde 2020 von Forschenden aus dem Social Brain Lab am Netherlands Institute for Neuroscience untersucht. Eine Gruppe Ratten hat Leckerlis bekommen, wenn sie einen Hebel gedrückt haben. Der gleiche Hebel hat aber auf der anderen Seite Stromschläge an die Artgenossen verteilt. Um den Artgenossen dieses Leid zu ersparen, haben die Ratten auf ihr Leckerli verzichtet, den Hebel also in Ruhe gelassen. Ihr Mitgefühl war stärker als die Naschsucht. Aber auch bei Ratten hat die Empathie Grenzen. Um genau zu sein, bei der dreifachen Portion Leckerlis. Artgenossen kein Leid zuzufügen, ist eine Motivation, von der die Forschenden vermuten, dass sie evolutionär schon sehr alt ist und die tief im Gehirn von Menschen und Tieren verankert sein könnte. Mitgefühl bei Tieren gibt es. Was fühlen sie noch? Ich gebe weiter an unseren Experten für Gefühle.
Ich liebe ja das Gebiet der Gefühle, der Emotionen. Ich gucke mir das sehr stark aus psychologischer Perspektive beim Menschen an. Finde einfach wahnsinnig spannend, dass eigentlich alles im Menschen in Gefühle übersetzt wird, was wir schmecken, hören, sehen, ertasten, unsere Gedanken, alles wird ja in Gefühle übersetzt. Es ist am Ende unsere innere Sprache. Wie weit sind die Emotionen bei Tieren erforscht?
Die Emotionen beim Tier sind auch ein sehr wichtiges aktuelles Forschungsthema. In Großbritannien hat man allen Wirbeltieren Emotionen zugeschrieben. Das ist gesetzlich verankert. Und solche Emotionen, ganz grundlegend, sind Angst, Furcht, auch Freude. Da kennt man den Mechanismus sehr gut. Das sind ganz alte Teile unseres Gehirns, das sogenannte limbische System, das dafür zuständig ist. Aber wie ist es mit komplexen Emotionen? Und da muss man wieder in die einzelnen Tierarten gehen, die einzelnen Tierarten extra untersuchen. Die Mechanismen für die basalen Emotionen, wie gesagt, das gibt's bei uns, das gibt's bei Mäusen, Ratten, bei vielen Tieren. Und für andere Tiere muss man da situativ herangehen. Man setzt zum Beispiel Tiere denselben Situationen aus, die bei Menschen bestimmte Emotionen hervorrufen. Und am Ende gibt es messbare Reaktionen. Zum Beispiel ein gesteigerter Cortisol-Level im Blut oder auch indirekt im Kot nachweisbar, sodass wir sehen können, aha, da gab es einen Stress. Und man kann auch andersweitig noch rankommen. Tatsächlich gibt es beim Tier auch einen Sinn für Gerechtigkeit. Das finde ich unheimlich spannend. Da hat man beispielsweise Schimpansen, die so einen Spielstein mit was Leckerem austauschen sollten. Ja, das war am Anfang eine Gurke. Also die haben Spielstein den Untersuchenden gegeben und dafür eine Gurke bekommen. Und plötzlich hat man wahllos einem der Schimpansen statt einer Gurke eine Weinbeere gegeben, was viel leckerer ist für die Schimpansen. Und das fanden dann die anderen nicht so toll und haben sich darüber empört. Und besonders empörend war es dann, wenn diese andere Schimpanse tatsächlich eine Weinbeere bekommen hat, ohne dass es überhaupt einen Austausch mit einem Spielstein gab. Und das gibt es tatsächlich, diese Versuche auch bei Aaskrähen und Kolkraben. Die haben dann keine Lust mehr mitzumachen. Es ist jetzt vermenschlicht, die sind dann sauer und machen nicht mehr mit. Also die haben ein Gefühl offensichtlich oder einen Sinn für Gerechtigkeit. Und dann kann man vielleicht noch schauen, andere komplexe Emotionen wie Trauer oder Depression, ob es sowas gibt, ist auch eine Frage.
Ja, ne? Und wie ist das? Weil ich meine, bei den Menschen ist es ja mittlerweile eine der größten Volkskrankheiten. Ein wahnsinnig großes Feld, auch ein wahnsinnig großes Forschungsfeld. Wie ist das bei Tieren?
Ja, man weiß von Hunden, dass sie trauern können. Man weiß es auch von Elefanten. Ich selbst habe mit Flüchtenden aus der Ukraine gearbeitet, die ihre Tiere mitbringen konnten. Wichtig war es damals, für die Tiere eine erste Hilfe, als sie ankamen, zu bieten, aber auch sich um den Zoonosenschutz zu kümmern. Ganz konkret ging es um die Tollwut. Und einmal kam eine Mutter mit ihrer Tochter, die war so jugendlich, an und sagten, ihr Hund sei so sehr, sehr langsam und ich solle doch mal schauen, ob das Herz in Ordnung sei. Ich habe dann das Phonendoskop genommen und im Moment, als ich das Herz abgehört hatte, ist mir so ein großes Gefühl von Trauer entgegengeschlagen. Das ist jetzt wirklich komplett subjektiv nur. Aber das hat mich richtig traurig gemacht. Der Hund war eigentlich gesund. Aber Art des Herzschlags, und das hat mich so bewegt, das war traurig. Und anschließend haben mir die beiden erzählt, dass er so sei, seit der große Bruder eingezogen worden ist. Und schlimmer wurde es, als dann der Vater auch nicht mehr dabei war. Der Eindruck war ganz stark, dass der Hund gelitten hat, emotional. Ja, der Körper war in Ordnung, aber emotional hat er sehr gelitten. Depression war noch deine Frage, ne?
Genau.
Depression ist auch ein wichtiges Forschungsthema bei Tieren und da kommen wir ganz schnell zum Tierwohl. Mhm. Ja, man spricht bei Tieren eher von depressiven Zuständen, die man messen kann, wenn beispielsweise Tiere vernachlässigt werden, ob es Tiere in Massentierhaltungen sind, die irgendwann aufgeben, sage ich mal, und in der Ecke nur stehen und sich nicht mehr interessieren für die Umwelt, einfach weil sie zu wenig Reize haben oder weil es eigentlich sehr soziale Tiere sind, das aber nicht ernst genommen wird. Auch bei Haustieren, zum Beispiel Wellensittiche, die vereinsamen, das sind Schwarmtiere, das darf man nicht machen. Da gibt es depressive Zustände und es gibt es auch bei Pferden zum Beispiel.
Ich habe es auch schon von Orcas gehört, die dann in so großen Bassins sind auf Shows, dass die depressive Züge annehmen. Und dann aber auch sehr aggressives Verhalten zum Teil zeigen, ne?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Aggression, weil schlechte Haltungsbedingungen, aber auch schlechte Aufzuchtbedingungen tatsächlich Aggression fördern können. Da gibt es Forschungen bei Meerschweinchen beispielsweise. Und das ist jetzt ganz interessant. Da kommen wir vielleicht ins Thema des Entstehen von Tierpersönlichkeiten. Man ist sich bewusst, jede Tierart hat ihre eigenen Tierpersönlichkeiten. Auch das übrigens eine Limitierung, wie weit man für eine Tierart sprechen kann, wenn man nur einzelne Tiere untersucht, weil die einen haben vielleicht mehr Lust an Versuchen teilzunehmen, die anderen weniger und haben ihre eigene Persönlichkeit. Bei Meerschweinchen hat man herausgefunden, dass während der Trächtigkeit, wenn die Muttertiere Stress haben, sozialen Stress, das hat man so gemacht, dass in dieser Gehege der Tiere neue Tiere mit hinzukamen, dass also häufig was passierte, Umsetzungen während der Trächtigkeit dieser Muttertiere. Die weiblichen Nachwuchs waren dann deutlich aggressiver. Das heißt, diese Störung in der Umwelt, diese nicht vorhandene Ruhe, hat sich übersetzt in aggressiverem Verhalten der Töchter. Das konnte man dann auf ein höheres Cortison-Level des Muttertiers, das über die Plazenta übertragen wurde und entsprechend dann auf die Persönlichkeit der Töchter gewirkt hat. Man hat es auch für Jungs gemacht, also für Meerschweinchen, Böcke. Und da war das interessant, hätte man jetzt denken können, naja, da kommen jetzt irgendwelche Rambos raus, ja, wenn die da die Mutter gestresst ist. Aber tatsächlich war eher das Gegenteil so. Die haben dann eher infantilisiertes Verhalten gezeigt. Die haben dann lieber mal gespielt, statt sich einem Sexualpartner zu nähern. Das war dann gar nicht so interessant. Also das ist auch wieder interessant. Man kann nicht einfach von einer Tierart auf die nächste schließen. Man kann auch nicht Annahmen, die man so von einem Geschlecht gefunden hat, aufs andere übertragen, dass dann mehr Testosteron passiert bei denen auch entsprechend. Und was ich auch noch ganz spannend finde, wenn wir jetzt außerhalb des Mutterleibs sind, wie Tierpersönlichkeiten entstehen können, ist das Thema Katzen. Ich denke, da können einfach viele Leute mitsprechen und viele Leute auch was ändern. Katzen sollten möglichst lange bei der Mutter bleiben. Das wissen die meisten. Viele gehen davon aus, 8 Wochen reichen, vielleicht reichen 10 Wochen. Aber Forschungen haben ergeben, alles, was vor 8 Wochen entwöhnt wird an Katzenbabys, wenn die Welpen vorher abgegeben werden und nicht mal bei der Mutter sind, zeigen ein deutlich erhöhtes aggressives Verhalten. Wenn die Babys unter 12 Wochen abgegeben wurden, dann ist weiterhin das Risiko für aggressives Verhalten erhöht, nicht aber für ängstliches Verhalten. Aber was interessant ist, dass dann so Fehlverhalten, sowas wie exzessives Felllecken, was auch viele von ihren Katzen kennen, tatsächlich erhöht ist. Also das ist auch weiterhin kein normales Verhalten, was die Katzen normalerweise in ihrem gesunden Repertoire, sage ich, haben sollten. Wenn man aber Tiere tatsächlich mehr als 14 Wochen bei der Mutter belässt, dann zeigen sie deutlich weniger Aggression, auch Fremden gegenüber, und entspanntere Katzen haben weniger Stress und somit sind sie gesünder. Also man kann tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung im Mutterleib, aber auch danach positiv beeinflussen.
Und so einfach vor allem auch.
Genau, man kann einfach Katzen ein glücklicheres Leben bescheren.
Das Boot nähert sich dem Ufer. Die Katze am Bug bereitet sich vor. Der Besitzer ruft noch: Warte! Aber zu spät. Die Katze landet einen guten Meter vor dem retteten Land im Wasser. Peinlich. Ob die Katze das auch so sieht? Schämt sie sich? Schamgefühl. Unsere Folge über Kultur bei Tieren mit Mirjam Knörnschütt lässt grüßen. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir dazugehören wollen. Bloß nicht uncool werden in der Gruppe. Die berühmte Affenforscherin Jane Goodall hat zum Beispiel einen jungen Schimpansen beobachtet, der beim Spielen aus einem Bananenbaum gestürzt war. Gleich nachdem er sich wieder aufgerappelt hat, hat er sich zum Alpha-Tier umgeguckt, als wollte er nachsehen, ob der Ranghöhere sein Missgeschick bemerkt hat. Da fühlt bzw. schämt man sich gleich mit, oder?
Wie ist das? Wir nehmen ja immer den Menschen als Maßstab. Haben Tiere, die uns ähnlicher sind, unter anderem Primaten, auch eher Tendenzen für Bewusstsein?
Ja, in der Forschung zum Bewusstsein haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmal Tiere genommen, die uns ähnlich sind. Einfach, weil man damit besser umgehen kann, weil man Reaktionen anders einordnen kann. Aber ich denke, da spielt ganz viel unser tradiertes Wissen oder die Einstellung mit hinein, dass wir sagen, uns ähnliche Primaten, da kann ich es erstmal finden, wenn ich nach Bewusstsein suche, sodass man damit angefangen hat. Aber das Bewusstsein und intelligentes Verhalten, das ist in der Evolution verschiedentlich entstanden. So sind auch Vögel kognitiv vergleichbar mit Primaten, mit ihren Leistungen. Und die Abspaltung zwischen Säugetieren und Vögeln ist vor 300 Millionen Jahren passiert. Das heißt, viel länger, bevor noch wir Menschen, Affen, uns von unseren Vorfahren abgespalten haben, dennoch sind sie unheimlich intelligent. Beispielsweise Krähen, Papageienvögel, diese Tiere. Aber wir haben nicht nur in den anderen Wirbeltieren, also Säugetiere sind ja Wirbeltiere, Vögel sind Wirbeltiere, auch in den Wirbellosen haben wir eine besondere Tiergruppe, die sehr intelligent ist. Viele wissen das bestimmt. Und zwar ist es der Oktopus. Sie benutzen ihre Arme und Werkzeuge, um da Muschelschalen zu öffnen. Sie sind unheimlich neugierig. Sie haben außerdem ein Gedächtnis, dass sie sich sogar Menschen merken, mit denen sie zusammen auf dem Tauchgang zusammengetroffen sind. Und das sind so ein paar Hinweise.
Lässt sich Intelligenz am Gehirn ablesen? Also kleineres Gehirn gleich geringere Intelligenz?
Der Mensch hat ein recht großes Gehirn im Vergleich zu seiner Körpermasse und er hat sehr viele Hirnwindungen. Es gibt aber eine Tierart, die noch viel mehr Hirnwindungen hat und das ist der Delfin. Ob er deswegen intelligenter ist, können wir nicht sagen. Dann gibt es aber auch Tierarten, auch Wirbeltiere, die sind relativ klein und die haben ein ganz glattes Gehirn, sind aber sehr intelligent. Und das sind unsere Ratten. Ratten, glattes Gehirn, nicht viele Hirnwindungen. Man sagt, je mehr Hirnwindungen, desto mehr Neuronen passen da in unseren Gehirnschädel hinein. Wenn das dann so schön gefalten ist, haben wir eine große Oberfläche und unsere Neuronen können sich prima verschalten. Wenn wir jetzt zu den Vögeln kommen, Papageien, Krähen, die unheimlich intelligent sind, die haben ein ziemlich kleines Gehirn im Vergleich zur Körpergröße. Und Forschung hat erst in den letzten Jahren diesen Ausmaß an kognitiven Fähigkeiten bei den Vögeln erkannt. Der ist nämlich auch vergleichbar mit dem vom Primaten durchaus. Und was ist bei Vögeln besonders? Mit so einem Kleingehirn, das auch noch glatt ist in den meisten Fällen. Man hat herausgefunden in der Mikrostruktur, dass die Neuronen kleiner sind und viel enger aneinander liegen. Das heißt, sie sind zusammen komprimierter in auf einem kleinen Bereich. Wenn jetzt sich das Thema Oktopuses annimmt, dann muss man ganz komplett umdenken, weil sie haben eigentlich 9 zentralen Nervensystem Hauptknotenpunkte, wenn man das so nehmen möchte. Einmal das Gehirn an sich im Kopf und in jedem Arm nochmal. Wenn ein Arm eines Oktopus ab ist, dann kann er sich noch weiter bewegen, kann noch weiter empfinden. Da passiert noch einiges. Die Intelligenz, wie die jetzt nachzuweisen ist beim Oktopus, kann man natürlich über Versuche vornehmen. Aber ich glaube, es war vorletztes Jahr, da haben tatsächlich Forschende herausgefunden, dass eine ganz bestimmte RNA, das ist Teil unserer genetischen Information, ganz bestimmte RNA-Moleküle in verschiedenen neuronalen Geweben besonders häufig vorkommen. Und das ist die Mikro-RNA. Und was interessant ist, dass es ganz verschiedene davon gibt. Und zwar über 40 verschiedene Mikro-RNA, die also wichtig sind für diese Cephalopoden, also die Kopffüßer-Evolution. Und die wurden über die ganze Zeit konserviert. Also funktional sind diese ganz wichtig und im Vergleich, während dieser ganzen Jahrmillion hat ein anderes Weichtier, die Auster, nur, ich glaube, es war unter 10, ich glaube 4 konserviert. Also das heißt, anhand der Forschung von Mikro-RNA, also wo man vielleicht gar nicht drauf kommt, kann man Rückschlüsse auf die Evolution der Intelligenz ziehen, denn Mikro-RNAs kommen auch bei den anderen beiden Gruppen Vögeln und auch bei Säugetieren besonders häufig vor.
Aus der Perspektive einer Tierärztin, manche behaupten ja, Tiere haben bei bestimmten Sachen keine Schmerzen, weil sie kein Bewusstsein dafür haben. Bei Fischen behaupten das ganz viele. So richtig weiß man das eigentlich nicht, oder? Oder woher weiß man, ob ein Tier Angst hat oder tatsächlich Schmerzen? Beim Hund kann man das vielleicht leicht feststellen, aber bei einem Fisch jetzt vielleicht nicht so einfach, ne?
Ja, also man weiß nicht nur, dass Fische Schmerzen finden, sondern auch Insekten. Wie man das herausfindet, ist relativ komplex. Also man guckt natürlich neurologisch drauf, gibt es überhaupt Schmerzrezeptoren bei so einem Tier. Aber wenn ein Tier Schmerzrezeptoren besitzt, heißt es noch lange nicht, dass es auch Schmerz empfindet. Weil diese Empfindung kann man nicht wirklich messen. So ein Schmerzrezeptor kann einfach auch nur einen Schutzreflex auslösen, damit ist das Tier geschützt. Ob es dann auf einen zum Beispiel Hitzereiz Schmerz empfunden hat, kann man nicht wirklich rausfinden. Schmerzen bei Tieren ist ein ganz wichtiges Thema, auch in der Tiermedizin tatsächlich. Und ist auch immer ein wichtiger Aspekt für das Bewusstsein, das Schmerzempfinden gewesen. Früher ging man oft da so um, ach, so ein Hund, der braucht doch keine Schmerzmittel. Selbst nach einer OP, der soll sich mal nicht so viel bewegen. Ist ganz praktisch, wenn er noch ein bisschen Schmerzen hat. So dolle werden die schon nicht sein. Und mittlerweile ist man natürlich viel, viel weiter seit vielen Jahren. Das heißt, Tierärzte und Tierärztinnen sind sich sehr bewusst, dass man direkt vor einer OP schon Medikation geben muss gegen Schmerzen, die in der OP auftreten können. Einfach aus dem Grund, dass sich kein Schmerzgedächtnis ausbildet. Das ist bei Menschen ja nicht anders. Während der OP ist das Bewusstsein ausgeschalten, aber auch die Schmerzen müssen ausgeschalten sein während der OP. Und auch anschließend für die Rekonvaleszenz ist unheimlich wichtig, dass das Tier nicht so starke Schmerzen hat. Einfach deswegen, weil durch den Stress mehr Cortison ausgeschüttet wird, der ist wieder schlecht fürs Immunsystem und insgesamt frisst das Tier vielleicht weniger, was dann wieder für Entzündungen oder Schmerzen von Bedeutung sind, die einfach längerfristig sind und am Ende kann es sich nicht so gut erholen. Und das Schmerzgedächtnis ist natürlich sehr relevant, ne?
Weißt du, was ich mich gefragt habe, wenn wir als Menschen ja unterschiedlich wahrnehmen zu allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten, jeder sieht ja nur einen Teil dessen, was für uns fürs Überleben wichtig ist. wir denken immer, wir sehen alles. Wir sind uns dessen ja nicht bewusst, dass wir zum Beispiel ganze Farbspektren nicht wahrnehmen, ganz viel gar nicht hören, nicht viel ertasten können. All das uns nicht zugänglich ist an Informationen, die es ja in der Welt gibt. Also vieles bleibt für uns im Verborgenen, was wiederum andere Tierarten wahrnehmen. Sind wir überhaupt in der Position zu entscheiden und unsere Maßstäbe auf andere anzusetzen, um dann zu sagen, ihr habt Bewusstsein, ihr nicht, weil manche Dinge können wir ja noch nicht mal erfassen und da gibt es dann trotzdem vielleicht ein Bewusstsein.
Ja, das sehe ich ganz genau wie du. Wir können das nicht abschließend sagen und entsprechend sollten wir auch uns zurückhalten mit der Bewertung von anderen Lebensformen auf der Welt. Vielleicht kann ich da mal ganz kurz aufs Tierschutzgesetz kommen. Ein Teil des Tierschutzgesetzes geht um Tierversuche und ist tatsächlich so, darin wurde festgelegt, dass Versuche an Wirbeltieren, aber auch an Cephalopoden, also an diesen Kraken zum Beispiel, vorher genehmigt werden müssen. Das zeigt schon mal, dass man die Ergebnisse der Forschung mit aufgenommen hat. Es gibt aber viele, viele neue Ergebnisse, die man da noch nicht mit drin verankert hat, genau aus dem Grund. Oder weil es noch nicht so weit ist, dass die Politik oder die Gesetzgeber entsprechend das noch nicht mit eingeführt haben. Und solange es nicht so weit ist, können wir nur Wissenschaftlern lauschen, was es Neues gibt und für uns in der Gesellschaft als einzelne Menschen annehmen. Es gibt viele Unterschiede in der Wahrnehmung, im Empfinden, sodass wir am Ende mit Respekt am weitesten kommen, denke ich.
So ist es. Respekt ist geboten. Wir Menschen sind eben einfach nicht die Krone der Schöpfung und auch unser Bewusstsein ist begrenzt. Oder um es mit den Worten vom Primaten- und Verhaltensforscher Franz de Waal zu sagen, sind wir eigentlich schlau genug, um zu wissen, wie schlau Tiere sind? Manchmal vergessen wir das und so ein wenig Bescheidenheit würde uns dann guttun. Da hilft es vielleicht auch mal, die Perspektive zu wechseln. Nicht zu vergleichen zwischen besser oder schlechter, intelligent und dumm, sondern einfach das anders zu ergründen. In unserem Episodenkatalog findet ihr viele Folgen zu den unterschiedlichen und besonderen Wahrnehmungen unserer tierischen Mitbewohner. Zum Beispiel wie Pferde riechen, Schlangen hören, Seeigel sehen oder Fische fühlen. Bis dahin lassen wir uns weiter von den erstaunlichen Skills in der Tierwelt verzaubern. Zum Beispiel Stadttauben, wo wir es doch gerade schon von Vogelgehirnen hatten. Sie können komplexe Bilder erkennen. Ein paar Tauben wurden von japanischen Hirnforschern der Keio-Universität darauf trainiert, Gemälde von Van Gogh und Chagall zu unterscheiden. Und nach einem Monat konnten die dann auch noch unbekannte Gemälde der beiden Künstler zuordnen. Trefferquote 90%. Hat übrigens auch mit Monet und Picasso funktioniert. Wenn Stadttauben zu Kunstkennern werden können, was kommt noch alles?
Kultur bei Tieren gibt es, Emotionen, Bewusstsein. Wo führt die Reise hin?
Aktuell, denke ich, werden weiter Emotionsforschung bei Tieren betrieben, die Persönlichkeitsforschung. Alles zur Empathie wird weiter untersucht werden und uns bestimmt noch viele Überraschungen bescheren. Für mich interessant ist tatsächlich, ob man irgendwann mal Gedanken lesen kann bei Tieren. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Das heißt, wenn mein Kater am Fenster sitzt, kommt ja oft kein Vogel vorbeigeflogen. Er nimmt verschiedene Dinge wahr, aber manchmal überlege ich mir persönlich, philosophiert mein Kater? Gibt es da noch mehr? Gleichzeitig, ob man das jemals messen kann, weiß man nicht. Gedanken zu lesen, wer weiß, es wird vielleicht irgendwann mal möglich. Da wird ja schon auch fleißig an Menschen dran geforscht. Ob wir das wollen, da bin ich mir unsicher. Mir wird es tatsächlich reichen, die Aussage, ja, dein Kater sitzt da, dem ist nicht langweilig, der philosophiert so für sich hin. Natürlich sehr nett. Mal schauen, ob es in die Richtung geht. Und es wird natürlich weiter geforscht. Alles, was Verhaltensanpassungen sind, das heißt nicht, was angeborenes Verhalten ist, das kennt man schon lang, sondern wie können wir Verhalten von Tieren modulieren, auch über die Bewusstseinsschiene, dass uns Dinge bewusst sind, was Tiere benötigen, damit es ihnen besser geht. Ich denke, da wird ganz viel passieren.
Und wenn Tiere Gefühle haben und ein Bewusstsein, ist die Wahrscheinlichkeit ja gegeben, dass sie sich Erlebnisse auch eher einprägen und damit auch die Epigenetik greift, oder?
Ja, ganz genau. Epigenetik, da bist du wahrscheinlich Profi als Psychologe.
Ja, genau. In der Traumaforschung ist es ja ein ganz, ganz großes Feld. Ich habe da auch schon sehr, sehr interessante Gespräche zugeführt bei Holocaust-Überlebenden und deren Kinder dann, obwohl die Eltern nie mit den Kindern über die Erlebnisse gesprochen haben und auch eigentlich kein Verhalten gezeigt haben, was die Kinder hätte sozialisieren können in irgendeiner Form, zum Beispiel kein Blut auf weißen Kacheln sehen konnten oder ohnmächtig geworden sind, wenn sie Totenköpfe gesehen haben. Und das war speziell bei einer Holocaust-Überlebenden, die im letzten Zug bei Auschwitz quasi in den Leichen gelegen hat, überlebt hat, das erlebt hat und das wahrscheinlich über die Epigenetik an ihre Tochter weitergegeben hat, nämlich dass alles natürlich noch weit vor der Geburt ihrer Tochter passiert. Und die Epigenetik erklärt sich das ja so, dass alle Eizellen angelegt sind in der Mutter und entsprechend Erfahrungen in diesen Eizellen abgespeichert werden können und damit dann das Kind weitergegeben werden kann. Aber ich glaube, so 100% durchdrungen hat man es noch nicht, das Thema. Aber es ist ein super spannendes Forschungsfeld, ne?
Das finde ich absolut auch. Also alles, was Epigenetik angeht, auch Vererbung von Verhalten. Wenn wir eine Evolution ja das betrachten, da hat bestimmt jeder mal das Thema, was ist Evolution, wie passen sich Tiere an nach Darwin, wie passen sich Tiere an nach Herrn Lamarck, so nach dem Motto, das ist das Thema mit den Giraffen. Je länger ich mich strecke, desto länger wird mein Hals und meine Kinder bekommen das Merkmal weitervererbt. So ganz Unrecht hatte ja Lamarck nicht. Da kommt nämlich tatsächlich die Epigenetik mit rein. Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Und zwar hat man Mäuserichen, den Männern tatsächlich, jetzt nicht den Weibchen, da kommen ja natürlich dann entsprechend die Eizellen nicht mit drin vor, aber den Männern hat man einen Geruch, Aversion antrainiert zu einem ganz speziellen Geruch. Dann hat der Mäuserich Nachwuchs bekommen und seine Enkelgeneration, also dass sowohl die Mutter als auch diese kleinen Mäuse, sind nie in Kontakt weder mit dem Geruch noch mit ihrem Vater bzw. Opa gekommen und hatten aber dieselbe Aversion gezeigt auf diesen Geruch. Und da weiß man auch schon ungefähr, was die Grundlagen sind, die genetischen, nämlich die DNA wird an gewissen Stellen methyliert. Also ist so ein extra Methylrest für alle, die Chemie lieben, kommt mit drauf auf die DNA und entsprechend wird das Ablesen von Genen modifiziert. Ganz spannend, also Verhalten kann durchaus auch vererbt werden.
Wow, das ist wirklich super spannend und da sind wir eigentlich auch beim Stichwort Traumata. Könnte das auf der Grundlage des Bewusstseins und der Emotionen auch Einfluss haben auf Populationen?
Für mich ergibt es durchaus Sinn, dass auch Verhaltensanpassungen evolutiv eine Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, wenn einem gruppenlebenden Beutetier von einem Beutegreifer, der zuvor keine Rolle gespielt hat, angegriffen wurde und gefressen wurde, die anderen sozial lebenden Tiere in der Gruppe haben das mitbekommen und vielleicht tatsächlich auch den Geruch wie bei den Mäusen mit aufgenommen, dass sie das dann, selbst wenn der Beutegreifer wieder verschwindet und über eine, zwei Generationen nicht vorhanden ist, dass dann trotzdem das weitergegeben wird über epigenetische Phänomene. Unabhängig davon ist natürlich so, dass Tiere auch lernen, ja, voneinander und auch Wissen tradiert werden kann bei verschiedenen Tierarten. Das ist auch ganz spannend. Also die Tradition von zum Beispiel Werkzeugherstellung. Das kennt man bei Kohlgraben, bei verschiedenen Krähen, das kennt man bei Schimpansen, dass bei Orang-Utans zum Beispiel auch, dass beispielsweise die eine soziale Gruppe stellt Schwämme aus Blättern her und macht sich damit sauber. Andere haben herausgefunden, wie sie auf bestimmte Weise irgendwelche Nüsse besonders gut knacken, indem sie das eine oder andere Material als Werkzeug benutzen. Genau.
Müssen wir denn Tierschutz eigentlich anders denken, wenn wir das jetzt alles wissen und uns darüber bewusst werden, wie komplex Emotionen und Bewusstsein bei Tieren doch sind und wo wir gerade erst stehen in Sachen Forschung?
Das will ich absolut bejahen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir noch relativ wenig wissen. Und wir müssen auch für uns definieren, ab wann wollen wir mit unseren ethischen und moralischen Vorstellungen eine Tierart besonders schützen, beispielsweise. Ja. Auch Insekten empfinden Schmerz. Und die Diskussion, dass Massentierhaltungen nicht gut sind, die gibt es seit langem und viele Menschen haben da ihre Konsequenzen draus gezogen, indem sie beispielsweise kein Fleisch mehr essen. Es gibt auch schon Änderungen in den Gesetzen, die versuchen da hinzusteuern, aber noch nicht so, wie der Kenntnisstand der Wissenschaft es hat. Ja, das ist ganz klar noch nicht so weit. Wenn wir jetzt sagen, dass auch Insekten schutzwürdig sind, dann müssten wir auch Insekten mit in unser Tierschutzgesetz nehmen, beispielsweise bei der Produktion von Fliegenlarven als alternative Proteinquelle. Ja, da muss man überlegen, auch das ist eine Massentierhaltung, auch diese Tiere leiden am Ende, sie empfinden Schmerzen, sie haben vielleicht sogar ein Bewusstsein. Es gibt zumindest erste Forschungen bei Fliegen, die sagen, sie nehmen sich selbst wahr im Vergleich zu ihrer Umwelt. Das heißt, sie haben eine eigene Wahrnehmung von sich selbst im Vergleich zu ihrer Umwelt. Ja, da gibt es viele, viele Beispiele, denke ich, aber das ist eins von denen, das zeigt, wir müssen unterschiedlich denken und entsprechend unser Handeln anpassen. Die Wissenschaft weiß schon sehr viel, sie wird viel mehr rausbekommen. Wir schauen, was alles passiert. Ich finde das unheimlich spannend. Eine Sache finde ich noch ganz spannend, was zu den Oktopussen, und zwar will man auch damit mehr forschen. Man möchte das begreifen. Warum sind die intelligent? Was können die alles? Wie ist es mit dem Ich-Bewusstsein? Wie ist es mit den Persönlichkeiten? Und da kommt man mit klassischen Tests nicht weiter. Aus dem Grund, wenn ich möchte, dass ein Oktopus was macht und ich sage, dafür gebe ich ihm eine Belohnung, der findet es total langweilig und macht nicht mehr mit. Da muss man ganz anders rangehen. Das finde ich ganz spannend.
So, er hat den Menschen ausgedribbelt schon.
Ja, vielleicht. Ja, absolut, vielleicht. Ne? Ja. Und wie viele Tiere wissen wir gar nicht, die da existieren in den tiefen Meeren. Ne? Da kommen wir wieder zu dem Thema, wir kennen unsere Tiefsee weniger als unser Weltall. Das hört sich seltsam an, aber das ist schon enorm.
Elli, danke erstmal für das Gespräch und den Einblick. Und wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Unser Gespräch über denkende und fühlende Tiere und Tiere mit Bewusstsein hat nämlich unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, möglich gemacht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, schon immer vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Los geht's, Elli. Wie viele Wörter konnte sich Border Collie Chaser merken? Waren es 100 oder 1000?
Das waren 1000.
Schon sehr, sehr viel.
Ja, absolut, ja.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ich kann mir ja nicht mal 10 Dinge auf der Einkaufsliste merken. Und Namen vergesse ich oft noch während des Händeschüttelns. Das Thema Bewusstsein hat bei mir einiges aufgewühlt und nochmal mehr gezeigt, wie wenig wir wissen und wie schnell wir uns Menschen als Maßstab nehmen und Tiere unterschätzen. Und unabhängig davon, welches Tier ob und wie Bewusstsein hat, sollten wir vielleicht auch mal unser Bewusstsein für Natur hinterfragen. Wie weit ausgeprägt ist das eigentlich? Keine Sorge, in der nächsten Folge können wir es weiter stärken. Wir begleiten Insektenforscher Frank Koch, der ein Artenparadies mitten in der Berliner Innenstadt entdeckt hat. Wir hören uns also in 2 Wochen wieder. Bis dahin, Peace and Respect allen Lebewesen. Namaste.